Schönen guten Morgen oder fast guten Mittag. Wir wollen ja jetzt uns auf den Gottesdienst einstimmen mit einem ersten Musikstück. Wir feiern diesen heutigen Gottesdienst im Namen und in der Gegenwart des lebendigen Gottes, des Vaters, des Schöpfers des Himmels und der Erde, unseres Retters Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Amen. Hand aufs Herz, wer von euch geht gerne mal so richtig gerne shoppen? Also das, ich meine nicht das im Internet, wenn man da irgendwas sucht und für den täglichen Bedarf irgendwas bestellt, sondern das, was wir Älteren so klassischerweise als normalen Einkaufsbummel bezeichnen würden. Hat das jemand in seiner Freizeit vor Corona nochmal gemacht? Kann er sich da noch dran erinnern? Fußgängerzone, Einkaufszentrum oder so, wie das von innen aussieht? Also ich vermute mal, es gibt unterschiedliche Assoziationen oder Gefühle bei dem Thema Einkaufsbummel am Samstagvormittag. Manch einer wird das vielleicht eher negativ sehen und das als schwer oder belastend empfinden. Manch einer sagt vielleicht auch, das ist eine tolle Freizeitgestaltung mit Freunden oder Familie durch die Fußgängerzone oder das Einkaufszentrum zu streifen und in die Geschäfte zu bummeln. Wie ist bei dir? Was assoziierst du so mit Shopping? Wenn das also eher positiv besetzt ist für dich, dann ist es wahrscheinlich so, dass du jetzt ein bisschen aufatmest und denkst, ja, jetzt kann ich es mal wieder machen. Freust dich drüber wahrscheinlich. Freuen wir uns alle drüber irgendwie in einer gewissen Form, oder? Dass es ein bisschen offener wird, dass wir wieder etwas mehr Möglichkeiten haben. Aber worüber freuen wir uns noch? Freuen wir uns nicht nur darüber, dass wir Geschäfte besuchen können oder vielleicht mal wieder in ein Restaurant gehen können. Freuen wir uns auch über andere Sachen. Zum Thema habe ich ein Bild mitgebracht, was mir in einer Zeitungsanzeige für ein Einkaufszentrum über den Weg gelaufen ist. Und ihr habt den großen Vorteil, dass der Beamer jetzt funktioniert, was eben nicht der Fall war. Ja, die junge Frau, ich hoffe, ihr kennt das, soll uns Freude über die zurückgekehrte Freiheit beim Shoppen machen. Wow, ohne Termin shoppen, mit Blick nach oben. Von wem kommt das? Ist das ein Geschenk von oben, eine Gabe des Himmels, dass wir jetzt wieder in den Weserpark gehen können? Also für mich ist das mit der Freude immer so eine Sache. Der normale Durchschnittsmittwoch ist bei mir nicht unbedingt von Freude unbedingt so geprägt. Und ich muss gestehen, dass da noch Wachstumspotenzial ist und dass die junge Frau mir da sicherlich ein Vorbild sein könnte, obwohl ich jetzt nicht gerade derjenige bin, der nun da dem Shopping so viel Freude abgewinnen kann. Aber ja, wir haben alles von oben zu erwarten, alle guten Dinge. Und vielleicht kann man das auch so mitnehmen in den Alltag. Wir haben also die Errettung von Jesus Christus. Wir haben ein Angebot des ewigen Lebens. Und das ist doch wohl Grund zu einer Freude, die weit höher ist als die, die uns hier vielleicht bei einem Shoppingbummel oder einem Einkaufsbummel, einem Schnäppchen, das wir gemacht haben, was uns da Freude liefert. Also das ist eine ganz andere und tiefere und vor allen Dingen ewige Freude. Im Psalm 97 lesen wir dazu: Ja, freut euch über den Herrn und preist ihn. Denkt daran, was der heilige Gott getan hat. Und im Neuen Testament, im Philipperbrief, Kapitel 3, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ja, ich lade ein zum gemeinsamen Gebet und wer kann, möge doch dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unsere Freude sein willst und auch kannst. Und wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir das vielleicht nicht immer richtig einordnen. Deine guten Gaben, dein Segen, den wir in vielerlei Hinsicht bekommen, dass wir mehr als genug haben, dass wir hier sein können, dass wir unsere Versorgung haben, dass uns an nichts Materiellem mangelt, Herr. Du siehst aber auch, wo uns was fehlt und wo wir was brauchen, aber du kannst eine Freude uns geben, die trotz aller Umstände größer ist. Und wir wollen dich bitten, dass du in diesem Gottesdienst uns dazu verhilfst, das zu erkennen und zu verstehen, dass deine Freude unsere Kraft ist, unsere Stärke, dass wir uns freuen können in dir, an dir, trotz aller Umstände, trotz aller Alltagssorgen bist du größer und deine Gegenwart kann uns in jeder Hinsicht tief berühren und eine Freude schenken, die ja einfach größer ist als alles andere. Wir wollen dich bitten, dass du uns dazu verhilfst, dass du uns segnest, dass du den Gottesdienst segnest, die Predigt und alles, was gesagt und was gespielt wird und dass du uns auch mit dieser Freude immer wieder durch die Woche führst. Danke, dass du uns so sehr segnest und dass du uns lieb hast und dass du so groß bist. Danke für deine Gegenwart, Herr. Amen. Ja, herzlich willkommen, herzliche Grüße von dieser Stelle. Wir nehmen ja auch gerne Grüße entgegen. Wenn also jemand einen Gruß mitgebracht hat, weil er vielleicht unterwegs war, können wir das jetzt gerne entgegennehmen. Hat jemand eine Wortmeldung? Wenn nicht, macht das gar nichts. Dann grüße ich von Klaus und von Rosa. Die sind im Urlaub an der Ostsee und grüßen die Gemeinde herzlich. Und ich grüße herzlich unseren Gast Gerd Steyer, der zu Besuch ist, auch von der Ostsee. Also wir haben da so einen kleinen Transfer gemacht, unbewusst. Gerd Steyer kommt aus der Nähe von Flensburg und wird uns heute neben der Predigt auch noch die Arbeit des Vereins Kaleb vorstellen. Näheres dazu später. Und ich grüße jetzt herzlich die Geburtstagskinder der vergangenen Woche. Das können wir gerne und wollen wir gerne tun. Am Montag hatte Alexander Geburtstag, Dienstag Gesa, gestern Hanja und heute Viktoria. Wir wünschen den vielen Gottes Segen fürs neue Lebensjahr mit einem Vers aus Psalm 25. Dort heißt es im Vers 5, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Vielleicht können wir das an die Geburtstagskinder weitergeben, sofern sie nicht da sind. Psalm 25, Vers 5 und Gottes Segen fürs neue Lebensjahr. Ja, wir wollen gemeinsam singen. Das dürfen wir ja wieder hier tun. Und im zweiten Gottesdienst wollen wir das auch praktizieren. Und das erste Lied ist vom britischen Musiker und Pastor Tim Hughes. Es ist eines der populärsten modernen Anbetungslieder überhaupt. Hat schon amerikanische Musikpreise abgeräumt und motiviert uns eigentlich mal klar zu sein oder klar zu haben, mit welcher Motivation wir in den Gottesdienst gehen sollen. Also der Text ist eigentlich eine gute Zusammenfassung über die Haltung, wie wir im Gottesdienst zusammen sein sollten. Ich will dich anbeten, ist das Lied aus der Mappe. Ich will dich anbeten. Ja, jetzt möchte ich den Gerd nach vorne bitten, der uns eben über sich ein bisschen was erzählt und auch über die Arbeit von Kaleb, für die er sich engagiert.
Ja, liebe Geschwister, von mir ein herzliches Moin Moin. Schön, dass ich hier sein kann. Ich bin gerne die A1 mal wieder abgebogen, weil ich in der Delmenhorster-Ecke groß geworden bin. Und dann wollte ich ursprünglich mal Lehrer werden. Ich sage euch so ein paar Dinge, damit ihr wisst, wer vor euch steht. Hab's aber noch gerade die Biege rechtzeitig in die Sozialarbeit gemacht. Ich glaube, das war besser für die Schüler und für mich. Und meine Frau kam aus Bielefeld, da habe ich lange in Bethel gearbeitet. Und bin dann so in den sozialen Einrichtungen geblieben, als Erziehungsleiter, Heimleiter in Jugendhilfe und später auch ein Pflegeheim in Glücksburg. Da haben wir dann schon in Flensburg gewohnt. Wir sind also ein bisschen rumgekommen. Und dann, wenn die Kinder so groß sind, Anfang 50, stellt man Gott die Frage, das kennen ja einige vielleicht auch, gibt's noch einen anderen Plan für mein Leben? Wir könnten jetzt hier bleiben, alles gut, alles schick, aber vielleicht hast du ja noch eine andere Idee für unser Leben. Und man sollte nicht fragen, er könnte antworten und so findet man sich dann ein paar Monate später bei Kaleb in Berlin wieder. einen Verein, den wir gar nicht kannten. Meine Frau hat beim ersten Mal gesagt, Kaleb, was ist denn das? Klingt ja wie Döner. Und wir haben den Namen aber dann schnell lieben gelernt, weil dieser Verein, der 1990 von DDR-Christen in Leipzig gegründet wurde, gleich noch in den Wendewirren, weil es schon einige Lebensrechtsbewegte auch in den 80er Jahren in der DDR gab, die damals unter dem Vorwurf der staatsfeindlichen Hetze, wenn die Wende nicht gekommen wäre, sicherlich noch so manches nicht so schöne erlebt hätten. Aber nun konnte man einen Verein gründen, man hat die Chance genutzt und hat sich eben diese biblische Figur Kaleb als Namenspatron genommen, hat es als Akronym genommen für ein wunderbare Kurzprogrammbeschreibung, kooperative Arbeit, Leben, ehrfürchtig bewahren. Damit ist das Programm eigentlich schon in einem Satz beschrieben. Aus Marketinggründen vielleicht nicht ganz so geschickt, aber wer die biblische Figur kennt, der weiß, dass damit ein sehr guter Ahnherr gefunden wurde. Denn Kaleb war ja einer der 12 Botschafter, die von Mose in das gelobte Land geschickt wurden. Sie kamen nach einiger Zeit zurück und 10, jetzt kann man das sehr modern übersetzen, 10 gaben quasi ein Mehrheitsvotum ab und sagten, alles schön, aber da kommen wir leider nicht rein, sorry, schon alles besetzt und die Menschen sind auch ein bisschen zu groß für uns, lass uns wieder zurückgehen nach Ägypten. Und 2, nämlich besagter Kaleb und Josua, haben ein Minderheitenvotum abgegeben und haben gesagt, stimmt einerseits, aber denkt daran, Gott hat es uns versprochen. Und daran sollten wir uns festhalten. Hätte sie beinahe Kopf und Kragen gekostet, aber am Ende hat Gott sich zu ihnen gestellt und sie beide durften als Einzige in das gelobte Land einziehen. Und insofern ist es sehr modern, weil es ein Abbild ist von unserer Zeit, in der auch so viele Stimmen sagen, die Mehrheitsmeinung in unserem Land sagt, Abtreibung ist ein notwendiges Übel, da kann man nichts machen, hat schon immer gegeben, wird es immer geben. Und wir machen unseren Frieden damit, die 100.000, nur die reine normale Zahl, die vom Statistischen Bundesamt genannt wird, die aber unseres Erachtens viel zu niedrig ist. Allein diese 100.000, bleiben wir mal dabei, kratzen niemanden mehr, außer die betroffenen Frauen. Und die Kinder natürlich auch, die nicht leben dürfen. Und so bezeichnen wir es als größtes Menschenrechtsunrecht eigentlich unserer Gegenwart. Und so haben sich eben wie 1990 in Leipzig, so auch die Alpha ist vielleicht noch bekannt, in Westdeutschland schon 10 Jahre eher, die mehr so im süddeutschen katholischen Bereich und im Rheinland beheimatet. So hat sich dann Kaleb auch ausgebreitet. Wir haben inzwischen ungefähr 30 Orte in Deutschland, wo es kleine Grüppchen gibt, teilweise mit eigenen Räumlichkeiten, Beratungsstelle für Schwangere, Hilfsangebote, wo man alles kriegt, was man fürs Baby braucht. Aber auch Schulunterricht, wenn es irgendwie geht, Konfirmandenunterricht, Öffentlichkeitsarbeit, Infostände, von klassischen Tapeziertisch in der Fußgängerzone bis eben zu richtig schicken eigenen Räumlichkeiten in manchen Orten. Findet ihr alles auf der Homepage kaleb.de. Ich hätte euch gerne noch ein paar Bilder gezeigt, aber mein Stick und euer Computer haben beschlossen, nicht miteinander zu kommunizieren. Aber darum erzähle ich das jetzt trocken. Und ein Bild wäre dann zum Beispiel gewesen, wäre jetzt das in Anführungszeichen das Zitat gewesen. Damit will ich euch, hätte ich nicht euch provozieren wollen. Aber es ist eine Aussage einer Frau aus Berlin, aus einer Gemeinde, wo ich mal einen Abendvortrag gehalten habe vor vielen Jahren. Und dann sagte sie so ganz entgeistert und betroffen, und wir sind schon froh, wenn wir es schaffen, uns Sonntag nach dem Gottesdienst zum Kaffee einzuladen. Also eine Art Selbstkritik, wie wenig sehen wir eigentlich die Nöte in unserer engen Umgebung. Und ich erzähle dazu gerne das eigene Beispiel, als wir damals diese Arbeit für uns entdeckten und uns dahin geführt sahen nach Berlin in die Geschäftsstelle, haben wir selber überlegt, kennen wir eigentlich eine von Abtreibung betroffene Frau und waren gerade mal, also damals Baptistengemeinde Flensburg, waren damals auf eine Person gekommen, die wir kannten. Und dann machte meine Frau eine sehr interessante Erfahrung. Sie war nämlich in einem Frauenfitnessstudio zugange und hat sich dann so verabschiedet, also in 3 Monaten sind wir weg. Ja, was macht ihr? Berlin? Ja, was für eine, und dann ruckzuck quasi beim Thema. Und kam dann jedes Mal zurück und sagte, du glaubst es nicht. Natürlich unterhalten sich 2 Frauen auf dem Stepper nicht über Abtreibung. Gibt ja keinen Grund dafür. Das ist ja ein Riesentabu. Aber durch diese Ankündigung, was wir nun bald machen werden, sagt sie, du glaubst es nicht. Selbst oder Tochter oder Mutter oder Freundin oder Arbeitskollegin oder. Betroffenheit, soweit das Auge reicht. Es gibt eben nur keinen Anlass, darüber zu sprechen. komme später noch etwas mehr darauf zurück. Ich habe ja gehört, dass es hier vielleicht Überlegungen gibt, mal einen Infoabend zu machen. Es gibt ja auch in Langenhagen von uns eine Truppe, die sehr gut arbeitet, oder in Uelzen und Celle, da könnte man auch noch dazu holen, andere kleine Vereine, wir sind ja nicht die einzigen auf der Welt. Wenn Interesse besteht, machen wir das gerne mal, das würde den Rahmen so eines Gottesdienstes sprengen, aber ich komme auf den einen oder anderen Aspekt nachher nochmal zurück, wenn ich mich in der Predigt darüber äußern möchte, geändert oder verwandelt durch reale Hoffnung. Denn das ist das Thema, was gerade in diesem ganzen Problemfeld Schwangerschaftskonflikt so unendlich wichtig ist. Geändert durch wirkliche Hoffnung, nicht durch irgendwelche Scheinlösungen. Dann später mehr.
Ja, vielen Dank, Gerd, für die ersten Worte. Auch, dass du den weiten Weg aus Flensburg heute Morgen und heute Nachmittag auf dich nimmst, auf dich genommen hast. Ja, Kaleb, kooperative Arbeit, Leben, ehrfürchtig bewahren, musste ich auch erst üben. Schaut mal rein. Es gibt auch Infomaterial im Foyer, was ihr anschauen, mitnehmen könnt im Nachgang. Auf der Internetseite, wie gesagt, ist auch vieles Interessantes zu lesen. Ja, ein paar Informationen aus unserem Gemeindeleben. Wir freuen uns, dass am Freitag wieder unser Gemeindeseminar Der rote Faden durch das Alte Testament weitergeht. Freitags jetzt immer weiterhin 19.30 Uhr. Nach dem Gottesdienst beten Gisela und Karl-Heinz gerne mit euch wieder. Wir haben also ein Gebetsangebot nach dem Gottesdienst, auch für persönliche Sachen. Man kann sie auch zurückziehen. Sprecht also Gisela und Karl-Heinz gerne an. Sie halten sich hier vorne auf, um mit euch zu beten, wenn ihr möchtet. Ja, und am Ende des Gottesdienstes lade ich auch ein, großzügig die Kollektenkörbe zu füllen, die im Eingang stehen. Also sind die Gabe ist bestimmt für unsere Gemeindearbeit. Da kann sich jeder frei fühlen, was einzulegen. Ja, ich möchte mit uns beten, auch für die Kollekte danken. Herr, du bist der Versorger unserer Gemeinde. Du bist derjenige, der uns auch persönlich mit allem versorgt, was wir brauchen. Wir haben immer so viel, dass wir abgeben können und müssen nie wirklich Mangel leiden, der existenzbedrohend ist. Dafür danken wir dir. Wir wollen dich bitten, dass du uns segnest mit dem, was wir geben oder durch das, was wir geben, und dass du auch die Verwendung des Geldes in deine Hand nimmst, dass das geschieht damit, dass du möchtest und dass es da eingesetzt wird, wo wir Gutes tun können in deinem Sinne, Herr. Wir danken dir dafür und danken dir, dass du uns weiterhin versorgen wirst. Amen. Ja, wie gewohnt, vor der Predigt hören wir, wir singen zwei Anbetungslieder. Wir wollen unsere Herzen ganz auf das Lob und die Anbetung unseres Herrn ausrichten und ihn groß machen. Mein ganzes Leben ist das erste Lied, was wir gemeinsam singen.
Ja, liebe Geschwister, vielleicht noch eben biografisch erwähnt, das ist nämlich nicht ganz unwichtig, dass ich hier in einem frommen CVM sozialisiert bin und dann erst während der Studentenzeit in Braunschweig zu den Baptisten gekommen bin. Und ich bin treuen Menschen sehr, 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 sehr dankbar, dass sie mir schon in jungen Jahren verklickert haben, dass es sich lohnt, an Gottes Wort nicht zu zweifeln und dass Gottes Wort wahr ist und dass man sich auf die Dinge, die geschrieben stehen, verlassen kann und sie nicht in Zweifel zu ziehen braucht. Das ist in meinem Leben immer wieder sehr, sehr wichtig geworden. Liebe Geschwister, ich habe euch ja von unserem Weg zu Kaleb und ein bisschen mit Kaleb so seit 2008 berichtet. Und mit dem Ruhestand kam dann wieder so eine Frage in unserem Leben auf, diesmal nicht nach einer neuen Wirkungsstätte, sondern die Frage, Herr, dürfen wir nochmal einen Wunsch äußern? Sollen wir hierbleiben, haben wir in der Nähe von Berlin gewohnt, oder dürfen wir noch einmal dahin, wo wir uns eigentlich am wohlsten fühlen? Das war uns ziemlich schnell klar, das ist nämlich der echte Norden, so steht es auf den Schildern an der Autobahn, der echte Norden. Und dann sahen wir grünes Licht und so habe ich im letzten Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, in der Heimatgemeinde, wo wir dann 10 Jahre waren, meine letzte Predigt gehalten und wir haben uns verabschiedet. Und heute in meiner ersten Predigt seit dieser Zeit greife ich den Text noch einmal auf. Und ihr werdet merken, es war ein sehr bewegtes Jahr und darum ist die Predigt auch stark biografisch gefärbt. Ich sage euch gleich warum. Es wird eine ganz andere Predigt sein. Es ist nur der gleiche Ausgangstext, nämlich Hebräer 6, 18 bis 20. Wird ja vorher ausgeführt, wie viel Mühe sich Gott gemacht hat, Abraham zu versichern, dass die Verheißung, nämlich ich werde dich mehren und segnen, kein leeres Gerede sein würde. Eigentlich reicht Gottes Wort ja, aber er hat es noch mit einem Eid bekräftigt. Und das alles nimmt der Schreiber als Begründung dafür, um Folgendes zu sagen. Vers 18, so sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Nochmal, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Denn diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein Hohepriester geworden ist, in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Damals konnte ich ausgehend von diesem mich faszinierenden, so ungleichen Begriffspaar Hoffnung als Anker der Seele, Hoffnung ja eher so etwas manchmal Flüchtiges oder was man uns vorwirft, ja, wir werft eure Hoffnung nur auf etwas nicht Beweisbares, Jenseitshoffnung und all solche Dinge, und der Anker so als Inbegriff von Stabilität, schwarzes, dickes Eisen, hält in Ewigkeit sozusagen. Hoffnung als Anker unserer Seele, finde ich einen spannenden Begriff. Also damals konnte ich darüber sprechen, dass dies für die jüdischen Gläubigen der Zeit ja bedeutete, sich von ihrer angestammten Hoffnung, wir sind doch Abrahams Same und damit sind wir im richtigen Boot, sich loszureißen, nicht wieder zurückzufallen und wirklich jetzt, was schwer war, denke ich, in ihrer Situation zu erfassen, wirklich, wirklich, wirklich zu erfassen, dass es nun einen besseren Bund gibt. Dieses Wort besserer kommt ja ganz oft im Hebräerbrief vor. Es gibt jetzt was Besseres und eine bessere Hoffnung. Auch das wird zum Ausdruck, eine bessere Hoffnung als früher für sie gab, nachdem sie sich nun nachträglich an unseren und ihren Herrn Jesus Christus gehängt hatten, nachdem sie ihn zunächst ja nicht haben wollten. Ja, die Juden hatten ihre Lektionen zu lernen. Dann kam ja auch noch dieser geheimnisvolle Melchisedek, der, oh Wunder, dem Abraham, lest es mal nach im Alten Testament, Brot und Wein gereicht hat. Ebenso wie, na wer schon, wer reicht uns Brot und Wein, da musste doch langsam der Groschen bei ihnen fallen, oder? Damit will ich mich heute jetzt nicht beschäftigen, denn ein gutes Jahr später lese ich die Worte ganz für mich persönlich und möchte sie sehr, eben wie ich schon sagte, persönlich auch anwenden. Denn wenige Zeit später hatte meine Frau auch ihr Berufsleben vollendet. Das Haus, was wir hatten, war leicht und schnell verkauft, der Hausrat verkleinert und wir waren ins gelobte Land aufgebrochen und wollten neu sesshaft werden. Und dann starb meine Frau innerhalb von einer Nacht an einer allerdings seit 10 Jahren bekannten Herzerkrankung, aber doch sehr unerwartet. Unsere Hoffnung, ein starker, ein fester Anker unserer Seele, war das so? Wir hatten in den Wochen zuvor, in den ja bis zuletzt andauernden Corona-Zeiten, oft Transparente an Dorfkirchen gespannt gesehen. Gemeinsam sind wir stark, wir halten durch und so andere, manchmal auch mit Glaubensbegriffen, Hoffnung, Liebe, garnierte, aber im Grunde aller Weltswahrheiten, die fast auch wie Sprüche von Motivationsrednern klingen. Und ich dachte oft, ist das alles, was Kirche zu bieten hat, kaum unterscheidbar. Ich dachte manchmal, was wäre wohl, wenn da am Straßenrand eine Gemeinde plakatieren würde, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, dann aber das Gericht, steht auch im Hebräerbrief. Ich glaube, es hätte dann einen Aufschrei und einen Twitter-Hashtag Kirche, du bist gemein oder sowas gegeben. Oder es gibt solche Karten wie für einen wie mich. Wenn es dir nicht gut geht, komm einfach an die Küste. Das hilft dir zwar nicht unbedingt, aber dann bist du zumindest an der Küste. Ist schon meine Art von Humor, kann ich drüber lachen, aber ich weiß, dass es dummes und leeres Geschwätz ist. Ja? Denn an der Küste, da war ich ja nun, aber ganz anders als gedacht. Und wie anders redet die Bibel hier von der Hoffnung in schwieriger Zeit. Da wird nichts künstlich hochgepusht, sondern wir gehen erstmal noch einen Schritt zurück. Wir dürfen trostbedürftig offensichtlich sein, sonst würde es hier ja nicht so stehen, dass wir Trost brauchen. Wir sollen einen starken Trost haben. Wir dürfen Zuflucht nehmen zu dieser Hoffnung. Festhalten an der angebotenen Hoffnung, heißt es. Wir dürfen uns nach Hoffnung ausstrecken Und diese Hoffnung dürfen wir als sicheren Anker unserer Seele haben. Wenn es einem gut geht, glaube ich, liest man das anders, als wenn es einem so geht, wie ich es gerade beschrieben habe. Können wir überhaupt akzeptieren, dass wir einen Anker für unsere Seele brauchen? Einerseits wehrt sich in diesen Zeiten von Freiheit und Selbstbestimmung als scheinbar oberste Glücksinstanzen ja alles in uns modernen Zeitgenossen, überhaupt zuzugeben, dass wir Trost, Hoffnung, gar einen Anker für die Seele brauchen. Andererseits braucht man sich bloß die Bier- und Baumarktwerbung während jeder Sportschau anzugucken, um zu sehen, auf welcher Klaviatur unserer Seele da gerade gespielt wird. Mit Freunden zusammen sein, den eigenen Garten fertig gestalten, nach getaner Arbeit, dem Projekt, die Liebste umarmen, mit einem Wort ankommen, sich konzentrieren auf das, was wirklich zählt in Krisenzeiten, zurück zum Wesentlichen, auf die Familie, die Freunde und so weiter. Aber der letzte entscheidende Schritt wird eben nie genannt, nämlich zurück zu Gott. Wenn wir noch einen kurzen Blick in den Text werfen, mit diesem Rückblick auf Abraham, wird den Hebräern ja sozusagen eingebimst. Seht her, Gott hat ihm sogar zweimal durch einen Eid auf sich selbst, also eigentlich überflüssig, verheißen, dass es die Erben der Verheißung geben werde. Und ihr Hebräer seid doch der Beweis, ihr braucht euch nur zu kneifen. Es gibt euch, Gott hat nicht gelogen, ihr seid da in der Geschichte. Es ist unmöglich, das folgt daraus, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Das kann gar nicht genug betont werden. Als Beweis wird der Ablauf der Geschichte zitiert. Und da haben wir auch den Link zu unserer Zeit. Als Beweis für das, was wir als Hoffnung benennen, können wir das, was in Raum und Zeit geschehen ist, zitieren. Das ist der Beweis für Gottes Ehrlichkeit. Wir brauchen nicht blind zu vertrauen, blind zu glauben, sondern wir können entscheiden, was wir wissen und was wir hier schwarz auf weiß lesen können. Und darum haben wir einen starken Trost, nicht so einen, sondern einen wirklich starken Trost, der nicht windig ist. Es wird schon, ja, aber weil es war, weil es früher immer so gewesen ist, dass das geworden ist, was Gott versprochen hat. Darum können wir Zuflucht nehmen, denn Zuflucht nimmt man ja nur, wenn man auf der Flucht oder in Gefahr ist. Und auf der Flucht ist man, wenn man verfolgt wird oder wenn die schon in alter Zeit genannten Dinge wie Dürre, Heuschrecken, Seuche oder Feinde vor der Tür stehen. Davon verstehen wir ja nach diesem Jahr auch wesentlich mehr als früher vielleicht. Die Gefahr ist also sehr real, aber die Hoffnung eben auch. Siehe Rückblick in die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und ich finde dieses Wort, diese Hoffnung wird angeboten, so schön. Diese angebotene Hoffnung steht da. Also es ist nicht eine, die wir uns krampfhaft selber suchen müssen, die wir uns irgendwo herkramen müssen, sondern sie wird uns angeboten. Dass Jesus, wie es in einem Gleichnis ja auch so schön beschrieben wird, als letztes Aufgebot Gottes geschickt wurde, war nicht der Juden oder unserer Idee, sondern es war Gottes Idee. Gott hat so entschieden und geplant. Und darum ist der Anker der Hoffnung, dieses seltsame Wortpaar, so sicher und fest, denn alles andere würde nichts taugen. Denn wofür braucht man einen Anker? Um in den Hafen, in das Allerheiligste zu gelangen. Aus dem Hafen rauszusegeln, ist meistens nicht so besonders schwer. Aber vom großen, weiten Meer aus betrachtet, ist jede Hafeneinfahrt doch ganz schön klein. Und den Anker braucht man, um dort wieder hineinzukommen. Man könnte jetzt über die maritime Bedeutung, was man mit dem Anker alles macht, lange reden, aber das will ich jetzt sein lassen. Die Funktion ist aber doch klar. Er hilft uns, in den Hafen wirklich zu kommen. Was würde ein Anker nützen, wenn er uns nur draußen auf der Reede festhält, aber es dann keinen Weg gibt, um reinzukommen. Genau diesen Dienst hat Jesus für uns getan, für die Juden damals, die hier angesprochen werden, und auch für uns. Der Vorhang war sogar zerrissen, lesen wir. Ich weiß nicht, ob er neu beschafft wurde oder geflickt wurde, keine Ahnung. Aber es war bekannt, es war eine Tatsache. Es ist tatsächlich in Raum und Zeit geschehen. Jedes Mal, wenn ich jetzt einen Anker, der ja oft aus dem Schlick gebuddelt wird von irgendeinem untergegangenen Schiff, oft schon Jahrhunderte alt, dann als Rieseneisenteil, schwarz, manchmal etwas rostig, jetzt in irgendeiner Fußgängerzone oder in markanter Stelle im Stadtbild als maritime Deko sehe, ist es wie eine kleine Predigt für mich, die mich daran erinnert. Ja, auch wenn so ein Anker ausgemustert da liegt, wie vielleicht auch manches Kirchenschiff heute in unseren Ortschaften. So gilt doch weiterhin. Auch ein modernstes Schiff hat immer noch einen Anker und braucht ihn. im Zweifelsfalle. Hat zwar viele Stellmotoren und so, aber ein Anker wird immer noch gebraucht. Ich durfte erleben, wie dieser Anker mir in kleinen Portionen gereicht wurde. Ich habe inzwischen einen ganzen Karton davon. Und es war wirklich wie ein Mantel aus Güte und Wärme und Licht. Das kann ich euch versichern in dieser Zeit. Gute, viele Worte von Geschwistern und Freunden. Und eins möchte ich erwähnen, eine Schwester, die, als ich eingestellt wurde, damals im Caleb-Vorstand war, ist jetzt schon älter geworden, aber immer noch aktiv und schickt ab und zu mal einen Link, den sie interessant findet. Und so war es auch etwa 2 Wochen danach. Und dann schickte sie mir offensichtlich in Unkenntnis des Todesfalls einen Link, kleiner Impuls zum Anhören, wahrscheinlich so Frauenfrühstückstreffen oder so. Und die Rednerin berichtete dem auch Schweres aus ihrem Leben mit dieser Schlussfolgerung, wir müssen biblische Texte, die wir schon 1000-mal gehört haben, auf uns persönlich anwenden. Und sie hatte ein Beispiel, was mich dann wie ein Donnerschlag traf, nämlich 2. Satz vom Psalm 23, der lautet, mir wird nichts mangeln. 2 Wochen nach der Beerdigung deiner eigenen Frau, mir wird nichts mangeln. Da bleibt dir die Luft stecken und du sagst, oh Herr, das ist ein bisschen zu viel, das kann ich gerade noch nicht hören. Aber aufgrund, bin ja nun auch schon ein bisschen länger auf der Welt, aufgrund meiner Glaubensgeschichte konnte ich aber sagen, aber Herr, das wird mir jetzt nicht umsonst gesagt. Und ich konnte der Schwester dann rückmelden, du wusstest nicht, was los ist, aber du hast mir eigentlich ein Wort Gottes gesagt heute, was für mich wichtig ist. Ich sage, ich weiß noch nicht wann und ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, ich werde es eines Tages sagen können, ohne Tränen. Auch mir wird nichts mangeln. Das gilt auch weiterhin. Ich möchte 3 Beispiele anführen aus der Caleb-Arbeit. Das Bewegendste in der Arbeit ist ja nicht unbedingt, wenn man auf dem Kirchentag steht, am Infostand und wilde Diskussionen führt mit Feministinnen oder so. Da ist man herausgefordert und das macht fast ein bisschen Spaß, wenn ich ehrlich bin. Aber die vielen Frauen, die einem begegnen und einem von ihrem Leid, was sie erlitten haben, erzählen, die von ihrem Leid, was teilweise Jahrzehnte anhält, über das sie manchmal noch nie gesprochen haben, wo sie reumütig sagen, hätte mir doch damals einer das und das gesagt, hätte ich das und das gewusst, was ich heute weiß, hätte ich gewusst, was diese Entscheidung für mich bedeutet und so weiter. Wie es ihr Leben beschädigt hat, das, was wir uns gar nicht oft vorstellen können. Das ist das wirklich Bewegende, bis sie eben, denkt an meinen Titel, verwandelt durch echte Hoffnung, bis sie tatsächlich von diesem Anker unserer Seele erfahren. Und bis ihnen jemand sagt, und sie es dann so, wie die Juden damals ihre Mühe hatten, das zu verstehen, dass sie jetzt eine bessere Hoffnung haben, dass diese Frauen dann auch verstehen, auch dafür ist Jesus gestorben. Ihm ist keine Schuld zu groß. Ich kann auch jetzt nach langer Zeit damit kommen. Und wenn mich auch kein Mensch bisher verstanden hat, aber hier finde ich echte Hoffnung. Nicht, fahr mal an die Ostsee und atme mal tief durch, dann geht's dir besser. Nein. Das ist fadenscheinig, sondern da finde ich Vergebung für meine Schuld. Ich kann verstehen, dass es meinem Kind bei Jesus jetzt gut geht. Er hat es nicht vergessen und übersehen. Und dann kann ich zu einer echten Hoffnung durchdringen, ist oft schwer, aber dann kann es echte neue Hoffnung für ein neues Leben geben. Befreit von dieser Not und jetzt mit einem vielleicht noch kleinen Anker zu anfangen, aber sich dann weiterentwickelnden Hoffnungsanker, der die Seele beruhigt, befriedet und in stilles Wasser führt. Das 2. Beispiel bin ich selbst. Ich würde die Zeit dann so als Tränentrauer, Wehmuttrauer und dann Erwartungstrauer untergliedern. Ich dachte, Herr, wie hast du dir mein Leben jetzt gedacht? So ganz anders, als wir uns das gedacht haben. Und letzten Sonntag durfte ich in der kleinen Gemeinde in Sterup voller Glück beten, Herr, du hast meine Trauer in Freude verwandelt. Es fing äußerlich an, mein Sohn rief relativ früh an und sagte, Vater, ich habe ein Haus entdeckt, willst du dir das nicht mal angucken? Und ich sagte, oh, ist alles, keine große Lust, aber gut. Ich habe das Haus schließlich gekauft und wir haben einen neuen Familiensitz relativ schnell gefunden. Und jetzt haltet euch fest, jetzt darf ich auf eine neue Ehe zusteuern. Ich konnte sagen, Herr, du hast meine Trauer in Freude verwandelt. Und das dritte Beispiel ist eben diese Frau. Es ist die Lieblingscousine meiner verstorbenen Frau. Meine Frau hat für sie oft gebetet, dass sie zum Glauben kommt. Und vor 8 Jahren ist sie zum Glauben gekommen. Unsere Kinder haben schon zusammen in der Badewanne gesessen. Und vor 8 Jahren waren wir bei ihrer Taufe in der Gemeinde in Itzehoe. Und nun durften wir sozusagen hinter der Cousine die Frau und umgekehrt entdecken. Und es ist so, als ob Gott uns sagen wollte, und ich sehe, also ich vergesse, was ich eigentlich erzählen wollte, vor lauter Freude, nämlich, dass ich an ihr auch sehen konnte, was es bedeutet, wenn Menschen auch spät im Leben, fast schon Ende 50, zum Glauben kommen, die nämlich jetzt diese erste Liebe zu Jesus wieder haben, die uns alten Hasen ja manchmal so ein bisschen abgeht, ne? Diese Freude über den Schatz, den sie gefunden hat, diese Freude über diese neue Hoffnung im Leben, dass dem Leben nochmal eine neue Wendung gibt. Das kann ich an ihr so wunderbar ablesen. Und wie gesagt, jetzt einige Jahre später ist es uns so, als wollte Gott sagen, ich kenne dich, meine geliebte Tochter. Und er kennt mich natürlich auch. Und als ob er uns sagt, ich habe da nochmal ein besonderes Geschenk für euch, jetzt für eure alten Tage. Reale Hoffnung, will ich damit sagen, die in der Geschichte begründet ist und für die es seitdem nicht nur im alten Israel, sondern auch in den Biografien unserer Vorchristen so viele gute Beispiele gibt und die wir auch eben, wie ich jetzt gerade selber so intensiv erlebe, auch selber erleben und wieder an die nächste Generation bezeugend weitergeben sollten. Was nützt es sonst, an der Küste zu sein, wenn du dort baden gehst, wenn du keinen festen Anker hast für deine Seele. Und wir brauchen ihn. Das habe ich sehr, sehr deutlich erlebt. Und diesen alten Notruf SOS kennt ihr ja, Save Our Souls, der in der Seefahrt ja auch gerade verwendet wird und da seinen Ursprung hat. Den müsste man eigentlich jetzt als Appell an unsere Mitmenschen etwas umdichten. SYS, Save Your Souls. Das wäre der Appell an die anderen, die dies alles noch nicht kennen. Und ich musste lachen, als ich das aufschrieb. Das ist ja genau der Anfang von systemrelevant. Und ihr wisst ja, wie viel über Kirche und Glaube im letzten Jahr ist das überhaupt systemrelevant gelästert würde, möchte ich mal fast sagen. Oder wir uns selbst die Frage gestellt haben. Ja, es ist absolut systemrelevant, unsere Seelen zu retten und das auch anderen zu sagen und diese Hoffnung zu nutzen für unser Leben. Und noch ein Vers, auch aus dem Hebräerbrief, etwas weiter vorne, im 2. Kapitel, ist mir in der Vorbereitung auf die Beerdigung sehr wichtig geworden. Meine Frau hatte immer mal so dreiviertel ernst gesagt, sie war ja herzkrank und sagte, wenn ich mal vor dir dran bin, sollst du eigentlich meine Beerdigungsrede halten. Und ich habe immer gesagt, oh, das verspreche ich dir nicht, ich weiß nicht, ob ich das kann. Jetzt waren die ganzen Umstände so verrückt, dass es genau so kam. Und da ist mir ganz, ganz wichtig geworden, Hebräer 2, Vers 15, lesen wir etwas frei übersetzt, was Erlösung eben auch bedeutet. Und hört das mal nach einem Jahr Corona, dass wir nicht aus lauter Furcht vor dem Tod unser ganzes Leben als Knechte herumlaufen müssen. Was für ein Satz. Erlösung bedeutet auch dafür ist Jesus gestorben und hat uns erlöst, dass wir nicht aus lauter Furcht vor dem Tod unser ganzes Leben als Knechte herumlaufen müssen. Das ist echte Hoffnung. Das ist etwas anderes als das hier. Das ist ein starker Anker für unsere Seele und ich wünsche euch, und darum habe ich das so heute aus meinem Leben auch erzählt, dass ihr diesen Anker auch jederzeit sozusagen lichten könnt, wenn ihr ihn braucht, dass eure Glaubenserfahrungen für solche Zeiten, wo es einem nicht so gut geht, dann auch von Geschwistern vielleicht und jedem Wort Gottes, was euch jemand sagt, gestärkt wird, denn nur so, denke ich, können wir gut und dann auch wieder fröhlich weiterleben. Das wünsche ich jedem von uns. Amen.
Ja, ich danke erstmal Gerd für seine persönlichen Worte an uns, die uns ja, Hoffnung machen, Hoffnung geben. Und am Ende steckt natürlich der Herr dahinter, hinter dieser Hoffnung, die er uns anbietet. Ja, wir wollen aber uns die Zeit noch nehmen, miteinander zu beten, auf das, was gehört, gesagt, gespielt wurde, zu reagieren. Leise für sich oder laut in der Runde, wie ihr mögt. Wir beten gemeinsam und ich schließe dann mit dem Vater unser ab. Ja, wir beten gemeinsam, wie es uns unser Herr Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wir hören jetzt auf unser, wir singen unser letztes Lied, da muss man sich erst noch umgewöhnen. Wir singen unser letztes Lied, Dankbarkeit. Und danach empfangen wir den Segen, oder danach spricht uns Gerd den Segen von unserem Herrn zu.
Kleiner Hinweis noch zum Schluss, hatte ich vorhin vergessen. Ihr habt diese Kärtchen wahrscheinlich wahrgenommen. Sind nicht nur kleine Visitenkärtchen, sondern kann man auch wunderbar als Gesprächseröffnung an jedem Infostand benutzen. Vom Teenie bis zur Großmutter kann man diese Frage stellen. Wie groß warst du, als du so alt warst wie ein Gummibärchen? Und schwupps ist man mit einem Lächeln im Gespräch. Funktioniert hundertprozentig. Aber jetzt bitte ich euch zum Segen aufzustehen. Das ist noch wichtiger als ein gutes Gespräch am Infostand. Ja, Herr, wir danken dir, so wie es im Lied eben klang, dass du uns unsere Lebenszeit gibst und alles, was darin geschieht. Dass kein Haar vor dir ungekrümmt bleibt, was du nicht kennst. Und dass wir das erleben dürfen und dass wir uns das gegenseitig erzählen und bezeugen, damit andere ermutigt werden, auch auf dich zu vertrauen. Ja, Herr, wir wissen, dass wir dich um deinen Segen bitten dürfen. Wir bitten, dass du uns behütest, dass du uns begleitest, dass du Licht auf unserem Wege bist, dass wir das Licht auch erkennen, wenn es vor unserer Nase da ist. Und wir danken dir, weil wir wissen, dass du so gerne gibst. Amen.